Ja, noch einmal ein herzliches guten Morgen von meiner Seite aus. Ich freue mich, wieder einmal hier Dienst tun zu können. Zum Anfang möchte ich beten. Herr, gib uns Ruhe, ganz zu dir zu kommen. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen. Du wirst für mich sorgen. Voller Vertrauen will ich auf dich schauen. Und gib mir, dass dein Wort uns nicht nur akustisch erreicht. Herr, ich baue auf dich. Segne du Reden und Hören. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, der Henrik hat das also schon angekündigt. Ich-Gesellschaft soll ich jetzt hier also definieren. Aber ich denke mal, jeder hat so seine Vorstellung von dieser Ich-Gesellschaft. Man kennt ja dieses Wort, dass Menschen sagen, ach, keiner mag mich, alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. Und da das alle machen, sind letztendlich alle in dieser Ich-Gesellschaft. Leider. Und wenn man es genau nimmt, also mir geht es nun jetzt mit meinen inzwischen 79 Jahren so, dass ich da schon auf eine weite Zeit zurückblicken kann und manchmal feststelle, oh ja, das wird eigentlich immer schwieriger, immer schlimmer. Wir sind ja eingebettet in gesellschaftliche Bindungen. Manchmal ist das auch ganz ungewollt, zum Beispiel im Arbeitsbereich, wenn man da mit Kollegen zusammenarbeitet oder in der Nachbarschaft mit Menschen, die um einen herum wohnen. Und so ist man also mit sehr, sehr vielen Menschen konfrontiert, obwohl man das vielleicht manchmal gar nicht so will. Eine Geschichte möchte ich Ihnen an den Anfang stellen, die kein Bibeltext ist, aber denke ich ganz gut in diese Predigt hier hineinpasst. Es war in Amerika in der guten alten Zeit, als eine Grundschullehrerin zu Beginn der Religionsstunde ihre Klasse fragte, wer von euch möchte denn gerne in den Himmel kommen später? Klar, alle Kinder streckten den Arm nach oben, nur Charlie nicht. Die Lehrerin drehte sich erstaunt um und wandte sich an ihn. Nun, Charlie, möchtest du nicht? Der Junge antwortete, natürlich will ich in den Himmel kommen, aber doch nicht mit dem Haufen da. Lustig, was? Aber eigentlich bittere Realität. Es ist so, dass Gott unseren Weg so gestaltet, dass wir auch von weniger sympathischen Menschen umgeben sind. Hier in der Gemeinde kennen Sie sich, da sind Sie alle sicherlich alle ganz grün, wie man sagt. Ja, vor wenigen Minuten haben wir also den Text aus der Apostelgeschichte gehört. Da wurde ja über die ersten Christen in Jerusalem gesprochen, die brüderliche Gemeinschaft, wie sie bei der Feier des Abendmahls und bei Gebet beieinander waren. Das scheint eine ganz wundervolle Gemeinschaft gewesen zu sein. Und Gott fügte ja täglich Menschen hinzu. Ich habe mir einen anderen Text ausgesucht, der eigentlich auch zu diesem Sonntag passt, aber der eben das Ganze dann aus Paulus Mund sozusagen in eine, sag ich mal, abstraktere Sache übersetzt. Ich lese aus dem Philipperbrief, aus dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 4 und dies nach der Luther-Übersetzung. Entschuldigung, ich denke, die Hoffnung für alle ist eine wundervolle Übersetzung, die man immer wieder auch wirklich alternativ dazu auch lesen sollte. So, also jetzt der Philippa-Text. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzlich Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Ein Text mit Anerkennung und Ermahnung und einer Empfehlung für ein gelingendes Leben. Der Brief geht, wie das aus dem Titel schon hervorgeht, an die Gemeinde in Philippi. Das war ja die erste Gemeinde, die Paulus in Europa auf europäischem Boden gegründet hat. Eine ganz normale Gemeinde, die ihm besonders am Herzen lag. Eine Gemeinde, so wie hier in Berlin oder anderswo. Und es geht dem Paulus um das Innere, um das soziale Klima, das in einer solchen Gemeinde herrschen sollte. Es geht darum, dass wir uns dessen würdig erweisen, dass wir ja Mitbürger im Reich Gottes sind und damit zu seinem Hausstand gehören. Was heißt das? Wir sind ganz eng mit ihm verbunden, so wie man zu Hause mit Papa und Mama vielleicht verbunden war oder mit seinen Geschwistern. Und so geht es also um das geschwisterliche Zusammenleben unter dem Einflussbereich des Geistes Gottes. Wie kann das funktionieren? Schauen wir es uns an. Zunächst ein Punkt, die Voraussetzungen geschwisterlichen Zusammenlebens. Paulus benennt in Vers 1 einige Dinge, ohne die es im geschwisterlichen Miteinander offenbar nicht geht, die er aber bei der Gemeinde in Philippi als vorhanden annimmt. Wir haben es gehört, Ermahnung in Christus, Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes. Also mir fiel beim Lesen des Textes, fielen mir vor allen Dingen die Dinge auf, das Beieinander von Trösten und Ermahnen. Trösten und Ermahnen. Jesus hat ja uns und seinen Jüngern das Kommen des Trösters angekündigt, des Parakletos, des Heiligen Geistes. Ich denke, darauf basiert eine christliche Gemeinschaft, dass man in der Gemeinschaft des Geistes, also im Beisein des Heiligen Geistes, einander tröstet und zum Glauben ermahnt. Dieses Wort ermahnt ist, ich habe das auch nur nachgeschlagen, dann in der Elberfelder Bibel, die sehr empfehlenswert ist. Ich habe da so eine mit Erklärungen, wo also griechische Worte dann auch tatsächlich übersetzt werden. Und dieses Ermahnen, das kann eigentlich auch als ermutigen oder ermuntern übersetzt werden. Dem Luther hat es gefallen, da Ermahnung zu schreiben. Nun denke ich, mit dem Trösten haben wir die geringsten Schwierigkeiten. wer ließe sich denn nicht gerne trösten, mal ein gutes Wort sagen und sich ermutigend auf die Schulter klopfen lassen? Es tut einfach gut, auch auf andere zuzugehen, mit jemandem ein Gespräch zu führen und am Ende den Eindruck zu haben, ja, der andere hat mich verstanden, er hat vielleicht auch meinen Trost gespürt. Wesentlich schwerer tun wir uns dagegen mit dem Ermahnen. Das Ermahnen hat ja im Deutschen inzwischen einen eher negativen Beigeschmack. Es hat Tradition mit dem Ermahnen in kirchlichen Kreisen seit vielen Jahrhunderten. Vor allem die Schäfchen der Gemeinde wurden von dem Hirten, dem Geistlichen, ermahnt. Nicht selten mit dem Hintergrund, dass der Hirte sich vielleicht gar für was Besseres hielt. Und Gipfel war in der Literatur vielleicht, dass der Heinrich Heine ja dieses anprangerte, dass da Wasser gepredigt wurde und Wein getrunken wurde. Ganz nüchtern bedeutet ja Ermahnen zunächst, dem anderen eine vielleicht gar unangenehme Wahrheit zuzumuten und sich um diese Wahrheit mit dem in eine Auseinandersetzung zu begeben. Ich denke, man darf, ja, man muss fragen, wenn man an solche Sache sich ranmacht, der Ermahnung, wer denn eigentlich über die Wahrheit verfügt? Verfügst du oder ich über die Wahrheit? Es ist doch Gott, es ist Jesus. Jesus hat es uns gesagt. Er ist die Wahrheit und das Leben. Ja, aber am Ende geht's ja, wenn wir denken, wir haben Anlass, eine Ermahnung an jemanden zu richten, dass wir bestimmte Fragen seines Lebens, der Lebensführung, vielleicht zumindest für bedenkenswert halten. Das ist ja nicht leicht. Wir sind ja alle irgendwo Sünder. Von daher hat keiner von uns eigentlich das Recht zu ermahnen. Und oft wird ja so eine Ermahnung automatisch als Angriff gewertet, mit entsprechenden Reaktionen. Sie haben es vielleicht schon selbst erlebt. Da haben Sie mal gewagt, in der Gemeinde irgendjemandem etwas Kritisches zu sagen und dann war die Reaktion die, der andere war beleidigt, der andere hat sich zurückgezogen oder was auch gerne passiert. Der hat also sofort zurückgeschossen, ist zum Gegenangriff übergegangen und hinterher stand man selber da wie ein begossener Pudel. Das macht man einmal, das macht man zweimal und wenn man ganz toll ist, vielleicht noch ein drittes Mal, aber dann lässt man es lieber sein. Aber seien Sie ganz ehrlich, war es nicht auch so, dass wenn jemand Kritik an Ihnen geübt hat, dass Sie dann diese, obwohl sie als brüderliche Ermahnung vielleicht gar formuliert war, diese dann eher schroff zurückgewiesen haben? Wir lassen uns nicht gern etwas sagen. Ich denke, das ist das Fatale an dieser Ermahnung, dass wir eine durchaus wohlgemeinte Kritik bisweilen als Liebesentzug oder Demütigung empfinden. Oder sogar als eine totale Infragestellung des eigenen Ich. Da muss man sich ja dagegen zur Wehr setzen. Genau das aber, liebe Gemeinde, geht auch anders. Wir haben in der Bibel Beispiel dafür. Besagter Paulus, der hat ja sich im Galaterbrief im zweiten Kapitel, kann man das nachlesen, an den Petrus gewandt, als der in Antiochia sich zurückgezogen hat, nachdem er mit den Heiden gegessen hat, als ihn andere jüdische Mitbrüder besucht haben. Und der Paulus hat gesagt, du Mensch, Petrus, das geht doch nicht. Damit machst du dich unglaubwürdig. Und bei dieser Attacke ging es ja dem Paulus nicht, dem Petrus eins auszuwischen oder darum mit ihm zu rivalisieren, wer denn das Sagen in der Urgemeinde hatte. Es ging um die theologische Frage, ob denn Jesus der Heiland ausschließlich der Juden ist oder er zum Heil der ganzen Welt gekommen ist. Sehen Sie, und das genau hat der Petrus irgendwann auch verstanden. Und darum hat er sich nach anfänglichem Zögern diese Kritik auch gefallen lassen. Und man kann daran erkennen, Liebe, Eintracht und Einmütigkeit muss nicht durch Ermahnung zerstört werden. Der Gemeindefrieden geht davon nicht kaputt. Sicher, manchmal muss um der Liebe und der Wahrheit willen auch gestritten werden. Aber was ist das für eine Liebe, die den anderen dann einfach laufen lässt? Selbst dann, wenn man genau weiß, der verrennt sich da in eine Sackgasse. So vielleicht nach dem Motto, naja, du gehst zwar zum Teufel, aber du scheinst dich ja da wohlzufühlen dabei. Na dann geh nur, in der Hölle frierst du wenigstens nicht, da ist es ja warm. Ich habe hier so ein schönes Glas. Danke. Liebe Gemeinde, ich denke, es geht darum, von Paulus neu zu lernen, dass es sich bei Trost der Liebe und der Ermahnung in Christus um zwei Seiten derselben Medaille handelt. Um zwei Seiten, wo das eine ohne das andere nicht zu haben ist. Wir sind, hatte ich vorhin schon gesagt, alle Sünder. Und so wende ich mich einem zweiten Punkt zu, nämlich dem Inhalt des geschwisterlichen Zusammenlebens. Paulus schreibt, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig. Hier geht es also um Einheit, einmütig und einträchtig. Die Gemeinde in Philippi war sicherlich alles andere als eine einheitliche Gruppe. Im Gegenteil, die waren bunt zusammengesetzt, Gemeinschaft von Juden und Griechen und Römern, einfache Leute und vornehme Männer, Frauen und all dem, was so an Unterschieden, an Werten und Geschmacksfragen so möglich ist. Aber die Einheit, die Paulus meint, ist eine Einheit des Glaubens. Sie ergibt sich durch die gemeinsame Ausrichtung auf den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Und Paulus sagt, wenn das klar ist, wenn euer gemeinsamer Bezugspunkt Christus ist, dann ist das, was euch in menschlicher Hinsicht trennen mag, ganz und gar zweitrangig. Wir sind alle unterschiedlich. Wir sind nicht sozusagen aus einem Holz geschnitzt. Aber diese Einheit, die fällt eben, wie wir das vielleicht in der vorherigen Betrachtung gemerkt haben, nicht als reife Frucht vom Baum, sondern sie ist das Ergebnis eines anspruchsvollen Reifungsprozesses. Die Gemeinde ist zur Einheit berufen und gerufen. Und diese Einheit spielt sich auf allen Ebenen ab, im Gefühl, im Denken, im Wollen und im Handeln. Und die Einheit, die sich dann in dem konkreten Verhalten äußert, die ist in der Gemeinde nicht eine verhandelbare, beliebige Sache, nicht nur ein sozusagen Sahnehäubchen, sondern sie gehört grundlegend zu ihrer Berufung durch Jesus Christus. Und wo eine Gemeinde dies aufgibt, lebt sie nicht in der Übereinstimmung mit dem Herrn. Genau das ist für uns wichtig. Und ich denke, wir stehen als Christen immer wieder in der Gefahr, unsere Einheit eher an irgendwelchen menschlichen Gemeinsamkeiten festzumachen als an Jesus Christus. Vielleicht an bestimmten gottesdienstlichen und geistlichen Geschmacksfragen, an bestimmten Umgangsformen oder kulturellen Interessen oder vielleicht sogar an einem Konsens über das, was wir für politisch richtig und geboten halten. Alles Dinge, die einen Menschen schon irgendwo bewegen können, aber in der Gemeinde sollte das keine Rolle spielen. Das Heil liegt in einer klaren Ausrichtung auf den, der in der Gemeinde das Sagen hat, Jesus Christus. Das ist ja wie beim Segeln auf dem Wasser. Ich selbst segle nicht, aber ich habe mir sagen lassen, da gibt es viele Faktoren auf dem Boot, wenn man da im Wind ist und auf dem Wasser ist, gibt viele Faktoren, die da auf das Boot einwirken. Und wenn man nur einfach starr das Ruder festhielte und damit versuchen würde, geradeaus zu fahren, dann würde man sonst wo ankommen, aber nicht da, wo man ankommen will. Was macht man? Man sucht sich an der Stelle, wo man hin will, einen besonderen Punkt als Orientierungspunkt. Und den muss man im Blick behalten und immer wieder das Ruder korrigieren. Und genauso ist es mit unserem Glauben und unserer Gemeinde. Wir brauchen Christus, diesen Orientierungspunkt außerhalb unseres eigenen Lebensbootes, um wirklich auf Kurs zu bleiben. Wer sich dagegen auf eigene Klugheit oder Erfahrung verlässt und meint, es selbst am besten zu erkennen, wo es lang geht, der kommt letztendlich vom Kurs ab, der erlebt eine Zielverfehlung. Zielverfehlung ist ja ein anderes Wort für Sündhaftigkeit. Wer sich dagegen, solange es also zentral um Christus, um Jesus geht, bleibt eine Gemeinde auf Kurs. Und ich denke, Sie sind auf Kurs hier. Ein nächster Punkt, die Folgen des Zusammenlebens für den Einzelnen. Also wir haben gerade geklärt, wenn Christus Orientierungspunkt ist, auf den alles hinsteuert, dann ergibt sich so manches ganz von alleine im praktischen Bereich. Dann kommt es eigentlich nur darauf an, dass man sich das, was man für richtig erkannt hat, vom Kopf ins Herz sacken lässt, und dann noch einmal drüber nachdenkt, was der Apostel Paulus da gesagt hat. Und in einer anderen Übersetzung, ich hatte ja vorhin den Luther hier zitiert, da heißt es, tut nichts aus Eigennutz um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. So heißt es dann in der Hoffnung für alle, weder Eigennutz noch Geltungsbedürfnis sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Ein wunderbarer Satz, eine wunderbare Aufforderung. Aber vielleicht kennen Sie es gar aus der eigenen Gemeinde, aber sicherlich aus Ihrem Leben. Es ist doch so, wenn man so handelt, dann gibt es immer noch welche, die da sagen, ja, was bringt mir das? Die sich einfach aus allem raushalten. die vielleicht bei einer Gemeindefeier eher nur zum Kuchenessen kommen und zur fröhlichen Stimmung oder an der fröhlichen Stimmung sich erfreuen, aber sonst nichts dazu tun. Dann müsste man aber auch fragen, was bringt mir der Gottesdienst? Was bringt mir der Bibelkreis? Was bringt mir die Mitarbeit im Chor oder der Jugendarbeit oder im Besuchsdienst oder was auch immer? Ja, was bringt es mir? Lassen Sie sich bloß nicht entmutigen, wenn Sie mit solchen Fragen konfrontiert werden. Denn solche Fragen untergraben alles, was in der Gemeinde geschaffen wird. Letztendlich kommt es doch nicht auf mich an oder dich oder dich oder dich. Entschuldigung. Ja, bei der Schuld, da sehen wir immer auf den anderen. Da sehen wir auch ganz schnell, wo da das Defizit ist. Aber beim Nutzen, das ist wohl so eine menschliche Eigenschaft, da freuen wir uns besonders, wenn es uns nutzt. Aber Paulus übersetzt das jetzt gewissermaßen für uns ins praktische Leben, dass wir bei der Frage, was bringt mir das, vielleicht innerlich das Umsetzen in das, was bringt das dir, was bringt dir das, dir. Ja, ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus geboten hat und so wie es Jesus für jeden tat. Ich denke, wir sind keine perfekten Alleskönner, aber bei der Frage, was dem anderen nützt, da ist ein bisschen Offenheit und Aufmerksamkeit nötig. Aber das Ganze verbunden mit dem Orientierungsblick auf Jesus. Was würde Jesus tun? Das war vor einigen Jahren ja eine Bewegung in den Jugendkreisen, wo ich noch so ein Armband hatte, was würde Jesus tun, oder WWJD im Englischen war dann die Übersetzung und das war sozusagen der Geheimcode. Was würde Jesus tun? Wenn wir uns umschauen, dann sind wir, vielleicht schauen Sie sich um, wieder in dem Szenario der Schulklasse am Anfang. Und ich kann nur sagen, egal wo Sie sich umschauen, ob nun hier in der Gemeinde oder zu Hause, auf der Arbeit oder so, ich kann Ihnen sagen, nur mit dem Haufen da gibt es einen Weg in das Leben und in die Ewigkeit. Wir haben keine anderen Menschen. Wir müssen auch akzeptieren, dass andere, die wir nicht mögen, mit in Gottes Reich kommen werden. Und wir können dazu etwas tun, wenn wir ihnen von Jesus erzählen, sollten sie von dem noch nichts erfahren haben. Der Schlüssel liegt also darin, dass wir uns zu unserer Gemeinschaft bekennen, zu unserer Gemeinschaft mit Jesus, und immer wieder versuchen, zum Gelingen dieser Gemeinschaft beizutragen. Und ich denke, das ist dann das Ende der Ich-Gesellschaft, weil wir dann nicht mehr an uns denken, sondern daran denken, was nützt das meinem Gegenüber? Möge Gott uns die Freiheit dazu schenken, aufeinander Acht zu geben und im Sinne Jesu Freude an der Hingabe zu entwickeln. Amen.